Ja, liebe Geschwister, durch das Gebet sind wir schon auf unserem Wege. Wir haben Freudigkeit, Freimütigkeit zum Eintritt in das Allerheiligste. Man müsste eigentlich unser ganzes Inneres stocken. Ist das wahr, was unser Bruder mit uns gebetet hat? Freudigkeit, Freimut, Eintritt in das Allerheiligste. Davon wollen wir bei der Betrachtung des Textes, den unser Bruder eben gelesen hat, etwas ansehen. Wenn man sich den Hebräerbrief ansieht, gerade die Kapitel vorher, der Schreiber ist uns ja nicht bekannt, der diesen Brief geschrieben hat. Es gibt Vermutungen, es könnte der und jener sein, aber die beste Antwort ist ja immer noch die, wir wissen es nicht, weil es nicht da steht. Aber er zeigt uns die herrliche, die wunderbare Größe Christi Jesu in einer, ja, großartigen theologischen Abhandlung. Er zeigt uns gerade in Kapiteln 5, 6, 7, Christus größer als Aaron, der hohe Priester des alten Bundes. Wir waren alle verhindert, durch den Tod zu bleiben. Er ist der ewig Bleibende, er ist der, der uns immer vertritt zur Rechten des Vaters. Er ist größer als Aaron. Er ist verglichen mit dem König Melchisedek, dem König der Gerechtigkeit, dem König des Friedens. Im nächsten Kapitel, Christus ist größer als der ganze Bund. Christus ist größer als die Stiftshütte. Und so zeigt er immer wieder die herrliche Größe unseres Herrn. Und nun kommt er zu einem ganz praktischen Abschnitt, den wir eben gehört haben und den wir nun ein wenig betrachten wollen. Als ein Wort der Ermunterung. Und sie zählt ja hin auf den wunderbaren Tag, wenn er wiederkommen wird. Und wir dürfen ja die Hoffnung haben, er kommt bald. Der Text teilt sich ein in drei Abschnitte. Die ersten drei Verse, 19, 20, 21, die sagen uns etwas, was wir haben, unsere wunderbare Heilsgrundlage. Die nächsten drei Verse, 22, 23, 24, was wir sollen, da haben wir dreimal das Wort, lasst uns, unsere Heilsmöglichkeiten. Und dann kommt noch der Vers 25, wie wir es vermögen, die Mittel, die Gott uns dazu in die Hand gegeben hat, in das Herz, dass wir diesen Weg beschreiten dürfen. Wir fangen also mit dem ersten Abschnitt an. Was wir haben, es ist ja was Wunderbares, dass unser Evangelium nicht mit dem Soll beginnt, sondern mit dem Haben. Wir alle haben ja ein Bankkonto und beim letzten Betrag, da steht dann hinten ein H oder ein S. Und wir haben ja alle lieber das H, nicht? Das Haben. Auch wenn der Betrag klein ist, Haben ist immer besser als Soll. Und so ist es hier mit unserem wunderbaren Text. Es beginnt damit, wir haben. Ja, wir möchten erst mal fragen, wer sind eigentlich die Wir? Doch nicht alle Menschen. Das müsste es heißen, alle. Aber es wird begrenzt, wir. Ich habe einmal an eines der bekanntesten und schönsten Gleichnisse unseres Herrn gedacht. Wir kennen es alle, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da waren zwei. Der eine ging in die Fremde, der andere blieb. Aber der in die Fremde ging, der kam heim. Er wusste, das ist der richtige Platz für mich. Und er kam heim in einer tiefen Beugung und hat sich vieles vorgenommen, was er dem Vater sagen will. Aber wunderbar, wie wir sehen, wie der Vater ihn bereits erwartet. Wie er sein Bekenntnis zu einem gewissen Teil ablegen darf. Das Letzte braucht er gar nicht mehr sagen, der Vater nimmt ihn in die Arme. Aber das eine bleibt ihm doch nicht erspart. Er muss bekennen, und das müssen wir alle bekennen, ich habe gesündigt gegen dich und gegen den Himmel. Anders gibt es keinen Weg hinein in das göttliche Wir. In diese göttliche Familie, in diesem wunderbaren Reichtum der Gnade, wir haben gesündigt. Aber damals war es so und heute ist es immer noch so, wo ein solches Bekenntnis abgelegt wird, da gibt es eine herrliche Aufnahme. Wenn wir das ansehen bei dem Sohne, der zurückkehrte aus der Verlorenheit ins Vaterhaus, das Erste, was er bekam, ein neues Kleid. Bringet das beste Kleid. Und das ist das, was wir ja auch erleben dürfen, wenn wir zum Herrn kommen mit diesem Bekenntnis. Wir kriegen ein neues Kleid, das Kleid der Gerechtigkeit. Dieses wunderbare, weiße, reine Kleid. Das Nächste, was der Sohn bekam, den Ring. Der Ring mit seinem Siegel, ein Bild für die Vollmacht. Gott setzt den Verlorenen wieder ein in eine neue, wunderbare, göttliche Vollmacht. Und dann bekam er Sandalen an seine Füße. Die Knechte gingen alle barfuß. Die Freien, die Edlen, bekamen Schuhe, bekamen Sandalen. Ja, das wunderbare Bild, er nimmt uns hinein in die Freiheit, in die göttliche Freiheit, in seinen ganzen Reichtum. Nachdem das geschehen ist, dann gibt es ein wunderbares Festmahl. Es war eine Freude, eine beständige Freude, in die der Herr alle hineinführt, die also heimkehren ins Vaterhaus. Immer wieder mit dem Bekenntnis, ich habe gesündigt. Das sind dann die wunderbaren Leute, die die Bibel sieht, wir. Und wir haben, hier werden drei wunderbare Aussagen gemacht, was wir haben. Wir werden bei dem ersten Abschnitt ein wenig länger verweilen und dafür dann die anderen etwas kürzer. Die erste Aussage, wir haben, Brüder, Freimütigkeit oder Freudigkeit zum Eintritt in das Heiligtum, wir dürfen sagen, zum Eintritt in das Allerheiligste, weil es ja dann durch den Vorhang hineingeht und da ist immer das Allerheiligste, durch das Blut Jesu. Wenn man sich das Alte Testament ansieht, mit seinen vielen Opfergesetzen und seinen vielen Vorschriften, dann war der Weg ins Heiligtum für die meisten ausgeschlossen. War nur für einen bestimmten Kreis, nämlich die Priester. Und der Weg in das Allerheiligste, der war für die meisten gesperrt. Nur einer, der Hohepriester, der durfte eintreten in das Allerheiligste und das nur einmal im Jahr. Man muss einmal 3. Mose 16 lesen. Da wird uns gezeigt, wie dieser Eintritt des Hohen Priesters in das Allerheiligste war. Und wenn man aus der jüdischen Literatur das nachliest, das war für den Hohen Priester ein ganz anstrengender Tag. Die waren heilfroh, wenn der Tag für sie gut vorbeigegangen ist. Sie wussten alle etwas um die Heiligkeit Gottes. Und wenn man an diesen allerheiligsten Ort, den es damals gab, hineingehen, und man war nicht entsprechend der Heiligkeit Gottes, das hätte ja das Leben kosten können. Ich habe gelesen, dass der hohe Priester zu bestimmten Zeiten, wenn er in das Allerheiligste hineingegangen ist, sich an den Fuß unten einen Strick hat machen lassen, mit dem Ende nach draußen. Es hätte ja sein können, dass der Tod ihn ereilt. Da hätte ihn niemand rausholen können, weil niemand das Allerheiligste eintreten darf. Dann hätte man ihn wenigstens rausziehen können. Also wir merken, es war ein anstrengender Tag für den hohen Priester. Die vielen Kleiderwechsel, die vielen Opfer, die dargebracht werden mussten. Und diese beständige Furcht der Heiligkeit Gottes. Wenn man den Psalm 84 liest, er ist von den Söhnen Korahs. Und wir wissen ja von dem Urvater, dem Korah, der auch nach mehr greifen wollte, der nicht zufrieden war, dass sie ja schon herausgenommen war aus dem ganzen Volk Israel, die Leviten, seinen besonderen Dienst Gottes. Und damit dieser Rotte Korah umgekommen ist. Aber nicht die Kinder. Und die Kinder Korahs, die haben dann diesen Psalm geschrieben, Psalm 84. Und da ist es ganz wunderbar, wenn man den Psalm liest, sie schreiben, sie sehnen sich, ihr ganzes Leben verlangt, dass sie eintreten dürfen in die Vorhöfe Gottes. Und sie sagen, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst 1000. Zufrieden im Vorhof zu sein. Und wir haben es gelesen und haben es gehört im Gebet. Wir haben Freudigkeit, einzutreten in das Allerheiligste. Durch das Blut Jesu. Ach, da redet ja der Hebräerbrief so deutlich davon. Gerade auch im 9. Kapitel, wie das so wichtig war, die ganzen Opfergesetze, wie der hohe Priester eintreten durfte, nur einmal im Jahr, nicht ohne Blut, immer durch Blut. Und das finden wir dann nochmal, glaube ich, im gleichen Kapitel, Vers 19, die Einrichtung des ersten Testamentes, des ersten Bundes, nicht ohne Blut. Immer ein Hinweis auf das Blut Jesu Christi. Weil dieses Blut dort auf Golgatha geflossen ist. Brüder, wir haben Freudigkeit zum Eintritt in das Allerheiligste. Nun kommt der zweite Gedanke. Wie haben wir diesen Weg in das Allerheiligste? Der Text schreibt, auf dem neuen und lebendigen Wege, welchen er uns eingeweiht hat, durch den Vorhang hin, das ist sein Fleisch. Er wurde Mensch, musste Mensch werden, um die Versöhnung, um die Erlösung für die ganze Welt zu vollbringen. Dadurch hat er eingeweiht, diesen Weg. Jetzt kann man diesen Weg beschreiten. Und wir wissen ja alle, als unser Herr dort auf Golgatha gestorben ist, als er seinen Geist dem Vater übergeben hat, da zerriss dieser Vorhang, der Heiligtum und Allerheiligste trennte. Er zerriss von oben nach unten. Die alten jüdischen Berichte sagen, dass dieser Vorhang so stark war, dass man auf jeder Seite einige Ochsen brauchte, um einen solchen Vorhang zu zerreißen. Und ohne eine Hand zerriss dieser Vorhang von oben nach unten. Es zeigt uns an, diese große, herrliche Tat unseres Gottes, wie von oben her dieser Weg für uns bereitet worden ist. Nun heißt es ja von diesem Weg, und wir wissen ja alle, der Weg ist Christus, der Weg ist unser Herr, aber es wird genannt der neue und der lebendige Weg. Neue Wege kennen wir ja nicht, wir haben schon mal einen Urlaub gemacht und sind irgendwelche neue Wege gegangen, wir wissen, was ein neuer Weg ist. Aber ein lebendiger Weg. Und da hat man immer gefragt, was ist ein lebendiger Weg? Und als so kurz nach dem Krieg die ersten Rolltreppen in Erscheinung traten und da montiert wurden, da hat man gemeint, das wäre so ein Bild für den lebendigen Weg. Aber es ist ein bisschen, naja, nicht gerade ein glückliches Bild. Ein neuer und ein lebendiger Weg. Er ist der Weg und darum das Neue und das Lebendige haben wir nur in ihm. Nun ist ja der Weg ins Allerheiligste. Nun ist das Bild der Stiftshütte. Und nun habe ich gefunden, dass uns gerade an der Stiftshütte gezeigt wird, dass wir in Jesus, weil er der Weg ist, einen neuen Weg beschreiten dürfen und dass das ein lebendiger Weg ist, ins Allerheiligste. Aber man kann nicht gleich ins Allerheiligste gehen. Man muss den Weg gehen, der dort in wunderbarer Weise in dieser Stiftshütte für uns vorgeschattet ist. Zelt der Zusammenkunft oder die Stiftshütte wird uns ja allen ein wenig bekannt sein. 100 Ellen die Länge, 50 Ellen die Breite, also ringsherum 300 Ellen, eingefasst mit weißem Byssus. Weiße Byssus sind 280 Ellen. Und dann ist ein Tor, eine Tür, 20 Ellen und die aus 4 Farben. Wir kennen alle das Wort, Johannesevangelium Kapitel 10 steht es zweimal, dass Jesus sagt, ich bin die Tür. Er ist nicht eine Tür unter vielen, er ist die Tür. Und darum gibt es in das Zelt der Zusammenkunft, in diese Stiftshütte, nur eine Tür. Es gibt keinen Hintereingang, keinen Nebeneingang, es gibt nur eine Tür. Ist ja alles voller wunderbarer Symbolik. Ich möchte nicht auf alles eingehen, aber zum Beispiel diese 300 Ellen Stoff ringsrum, die werden gehalten von 60 Säulen. Die 60 ist mir irgendwie lieb geworden. Karl Geyer schrieb einmal einen Artikel und plötzlich stand der Satz da, Freude ist erfülltes Menschsein. Karl Geyer erzählte mir, stockte bei ihm. Er fragte sich, stimmt das, was du jetzt geschrieben hast? Freude, erfülltes Menschsein. Und da kam ihm folgender Gedanke. Wenn das stimmt, dann müsste das Wort Freude 60 Mal im Neuen Testament stehen. Und siehe da, 60 Mal steht es im Neuen Testament. Aus folgender Überlegung. 6 ist die Zahl des Menschen, 10 die Zahl der Fülle, 10 mal 6 ist 60. Erfülltes Menschsein. So kann man auch sagen, zu einem erfüllten Menschsein kommt man erst dann, wenn man eintreten darf in diesen Bereich der Stiftshütte. Beginnt mit der Tür. Ich bin die Tür. Und da sagt der Herr, wer durch mich eingeht, der wird errettet werden. Es ist also noch nicht die volle Errettung, es ist der Anfang der Errettung. Der wird errettet werden. Und dann ist ja in wunderbarer Weise diese Tür, 20 Ellen, 2 mal 10, 2 die Zahl des Sohnes Gottes, 10 die Zahl der Fülle. Wie hat der Herr gesagt, als er auf diese Erde gekommen ist, ich bin gekommen, auf dass sie das Leben haben und dass sie das Leben in der ganzen Fülle haben. Alles schon wunderbar im Alten Testament abgeschattet. Dann sind es 4 Farben. Roter Purpur, blauer Purpur, weißer Byssus, Karmesin. Warum gerade 4 Farben? Die 4 finden wir in mancherlei Weise in einer besonderen Hinwendung oder Hinweisung auf Christus. Wir haben im Paradies einen Strom. Und da, wo der Strom das Paradies verlässt, den Garten Eden, da teilt er sich in 4 Ströme. Karl Geyer pflegte zu sagen, der eine Strom ist so breit, der muss sich geteilen in 4 Ströme, damit wir alles überblicken können. Und darum haben wir 4 Evangelien. Es wurden ja mehr Evangelien geschrieben als 4, aber wir haben in unserer Bibel 4. Weil die 4 in einer besonderen Weise von Christus reden. Und jedes Evangelium hat eine besondere Charakteristik auf Christus. Dann haben wir eben auch die 4 lebendigen Wesen, die auch irgendwie in einer Beziehung zu den 4 Evangelien stehen. Und hier haben wir an dieser Tür, durch die wir eintreten dürfen, eben auch die 4. Wieder ein Hinweis auf die 4 Evangelien. Ich will ganz kurz dazu etwas sagen. Die erste Farbe ist der rote Purpur. Roter Purpur ist die Königsfarbe. Also müsste das ein Evangelium sein, wo Jesus in besonderer Weise als der König beschrieben wird, als der König der Könige. Und da trifft nur ein Evangelium zu, und das kann nur Matthäus sein, nicht? Wie fängt Matthäus an? Buch des Geschlechtes Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Königs, und dann des Sohnes Abraham. Obwohl Abraham erst kommen müsste, kommt erst der David, der König. Und wenn wir das Wort suchen in den vier Evangelien, wo ist der neugeborene König der Juden? Da gibt es nur ein Evangelium, wo das steht, und das ist das Matthäus-Evangelium. Also könnten wir durchgehen. Das rote Purpur weist hin auf das Evangelium Matthäus, wo uns Jesus als der König gezeigt wird. Dann ist der blaue Purpur. Blau ist die Farbe des Himmels. Eine Symbolik der Tiere oder der lebendigen Wesen, steht da der Adler. Der Adler, der alles von oben sieht. Wie eben die Farbe des Himmels ja auch oben ist. Wir müssen also ein Evangelium haben, wo alles von oben gezeigt wird. Und da wissen wir alle, dass es da nur ein Evangelium gibt von den vieren, wo uns Jesus als der Sohn Gottes gezeigt wird. Und das ist das Johannesevangelium. Da braucht man nur an den Anfang denken, an den Prolog. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Darum haben wir auch nur im Johannesevangelium die Ich Bin Worte Jesu. Und wer die Worte da kennt, als Mose die Erscheinung hatte am Dornbusch und Gott mit ihm redete und er fragte, wie ist dein Name, was soll ich sagen, wer mich gesandt hat, dann bekam er die Antwort, ich bin, der ich bin. Sage, ich bin hat mich gesandt. Und darum ist er aufgetreten, der Herr, in seinen Erdentagen, immer wieder mit den Worten, ich bin. Dann haben wir den weißen Bissus, zeigt die Reinheit des Menschensohnes. Da haben wir in besonderer Weise eben das Lukas-Evangelium. Und nur das Lukas-Evangelium hat wieder ein Geschlechtsregister Jesu Christi, das zurückgeht bis auf Adam, wo einfach die ganze Menschheit erfasst wird. Wir haben in den ersten drei Evangelien, dass der Herr 12 Jünger aussandte. Aber nur im Lukas-Evangelium haben wir, dass er 12 aussandte, Kapitel 9, Kapitel 10. Er sandte noch einmal 70 aus. Und 70 ist die Zahl der Nationen. Wir sehen also, der reine Menschensohn ist gekommen letzten Endes für die ganze Welt. Er ist die Versöhnung, die Erlösung für uns, aber nicht nur für uns, sondern für die der ganzen Welt. Und dann bleibt nur das Karmesin. Wenn eure Sünde wie Karmesin wäre, soll sie weiß werden wie Wolle. So schreibt Jesaja, Kapitel 1. Ich habe gelesen, das Wort heißt im Persischen Kermis und heißt zu Deutsch dann Wurm. Wir denken an Psalm 22, Vers 6, den Leidenspsalm unseres Herrn, wo er sagte, Herr, ich bin ein Wurm. Die tiefe Erniedrigung unseres Herrn zeigt den leidenden Knecht Gottes, der gekommen ist, unsere alle Schuld, unsere Sünde zu sühnen. Und weil es den Knecht Gottes zeigt, hat das Markus-Evangelium auch kein Geschlechtsregister. Für einen Knecht braucht man kein Geschlechtsregister. Aber wir haben etwas ganz Markantes im Markus-Evangelium. Da kommt ein Wort, das übersetzt wird, sofort oder alsbald. Das kommt im ganzen Neuen Testament 51 Mal vor und davon im Markus-Evangelium 41 Mal. Erstaunlich, nicht? Und das ist ja das, was ein Knecht zu tun hat. Er tut alsbald den Willen des Herrn. Und er kam, um den Willen Gottes zu erfüllen. Das ist also die Tür. Sie redet von Jesus. Und die Einladung des Herrn, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, der wird errettet werden. Wenn wir jetzt eintreten in das Heiligtum, oder in den Vorhof erst, durch diese Tür, dann ist das erste Gerät, das wir finden, der Brandopferaltar. Der Brandopferaltar redet Christus, das Lamm Gottes. Wunderbar die ganze Symbolik. Der Altar ist dargestellt oder hergestellt aus Akazienholz, zeigt das Menschsein Jesu, die tiefe Erniedrigung, mit Erz überzogen, ein Bild für das Gericht. Er ist es, der das ganze Gericht getragen hat. Er hat mir einmal gefragt, gab es für Gott keinen anderen Weg als diesen Weg, den der Sohn gehen musste? Sicherlich nicht. Das Kreuz enthüllt die Weisheit Gottes. Nach der Weisheit Gottes der einzige Weg. Und wenn wir einmal erkennen, wie es um uns bestellt war, dass wir Gefangene waren, Gefangene Satans, Gefangene der Sünde, Gefangene des Todes, dann sind wir dankbar für diese Botschaft vom Brandopferaltar, Christus, das Lamm Gottes, für alle unsere Sünde. Dass es hier wirklich eine Erlösung gibt, wirklich eine Befreiung von Sünde, von Tod und von Satan. Die wunderbare Erfahrung des Blutes Jesu Christi, das rein macht von aller Sünde. Wenn wir das in Christus erleben, dann meint man, jetzt müsste man gleich hineingehen können in das Heiligtum. Aber Gott hat zwischen Heiligtum und dem Brandopferaltar noch etwas hingestellt. Was ist das? Das Waschbecken. Bevor die Priester in das Heiligtum hineingehen durften, mussten sie sich im Waschbecken die Hände und die Füße reinigen. Die Handlungen und der Wandel unseres Lebens muss gereinigt werden zum Eintritt in das Heiligtum. Auch ganz interessant, dieses Waschbecken ist aus Erz hergestellt. Das Material wurde geliefert von den Frauen, die sich da gelagert hatten. Die haben alle ihre schönen Spiegel, die waren aus Erz, hochpoliert, haben sie geopfert und daraus ist dieses Waschbecken dann entstanden worden. Wir merken, wir brauchen einen Spiegel. Nur im Spiegel sehen wir, wie wir beschaffen sind. Ich habe mal die schöne Geschichte gelesen von einem Missionar, der nach Afrika kam. Und dem hat man gesagt, er sollte Geschenke mitnehmen für seinen Antritt. Dann hat er die Herzen der Leute schneller. Dann war er beim Häuptling und hat sein Geschenk dem Häuptling überreicht. Und dann hat er der Frau des Häuptlings, der Madame, auch ein Geschenk überreicht. Er gab ihr einen Spiegel. Dann hat die Frau zum ersten Mal in ihrem Leben einen Spiegel hineingeschaut. Da wurde sie plötzlich ganz böse und hat gesagt, was hast du mir eigentlich geschenkt? Da ist ein ganz hässliches Weib drin und ich bin doch eine Schönheit. Ja, so geht's uns, wenn wir nie in den Spiegel hineinsehen. Dann meinen wir immer, wir sind die richtigen Leute. An dem Spiegel des Wortes Gottes sieht es anders aus. Ich habe an David gedacht. Nach seinem Fall hat er 2 Psalmen geschrieben. Psalm 32 und im Psalm 51. Psalm 32, da geht es darum, um die Glückseligkeit der Sündenvergebung. Da schreibt er, wie er das erlebt hat, dass Gott ihm seine Sünde vergeben hat. Brandopferaltar. Und dann hat er im Psalm 51 geschrieben. Und da schreibt er, oh Gott, reinige mich. Und dann gebraucht er dieses schöne Wort, entsündige mich. Entsündige mich, dass alle Spuren der Sünde aus mir herausgetan werden. Entsündige mich. Waschbecken. Und wunderbar, dass wir in Jesus die Reinigung und die Heiligung haben dürfen. Darum der neue und der lebendige Weg. Wäre ja noch viel zu sagen zu dem wunderbaren Waschbecken. Und dann dürfen wir eintreten in das sogenannte goldene Haus, zuerst in das Heiligtum. Heiligtum, 3 Geräte. Schaubrottisch, der Leuchter, der Räucheraltar. Alle reden von Christus. Der Schaubrottisch, wir denken an die Worte Jesu, ich bin das Brot des Lebens. Er ist das Brot Gottes. Und darum sagt er, wer mich isst, das dürfen wir im Heiligtum tun. Wir dürfen ihn genießen. Da ist der Leuchter, der siebenarmige Leuchter. Er redet von Christus. Als er auf Erden war, heißt eines seiner Ich Bin-Worte, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der kann nicht im Finstern bleiben. Der wird das Licht des Lebens haben. Wir werden in sein wunderbares Licht hineingenommen. Wir, die wir einst Finsternis waren, werden so in das Licht hineingenommen, dass die Schrift an uns sagt, einst waren wir Finsternis, nun aber sind wir Licht im Herrn. Und dann ist noch der Räucheraltar, ein Symbol auf das Gebet. Im Psalm 109 ist ein schönes Wort, das meist so übersetzt, ich bin aber stets im Gebet, wörtlich heißt es, ich aber bin Gebet. Jesus sagt, ich bin Gebet. Sein ganzes Leben ist Gebet. Wir haben es auch in dem Lied gesungen. Und der Hebräerbrief sagt es, dass er jetzt vor dem Angesicht Gottes erscheint, um für uns zu beten. Wir erleben Christus für uns. Der neue und der lebendige Weg. Und nun dürfen wir eintreten in das Allerheiligste, weil der Vorhang von oben nach unten gerissen ist. Mit Christus, sind Christus, treten wir ein in die Gegenwart Gottes. Alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Herr, komm in mir wohnen, lass mein Herz auf Erden dir ein Heiligtum noch werden. Das ist dann unsere tiefe und wunderbare Erfahrung, die wir auf diesem neuen und lebendigen Weg machen. Und Gott ladet uns ein, diesen neuen und diesen lebendigen Weg zu beschreiten, dass wir so eintreten dürfen, ja, in das Heiligtum Gottes. In eine ständige, persönliche, innige Gemeinschaft mit ihm, unserem Gott und unserem Vater. Und dass wir da erfahren, wir haben einen großen Priester über das Haus Gottes. Wir dürfen sein, das Haus Gottes. Noch kurz der zweite Hauptpunkt, was wir sollen. Da kommt dreimal das Wort, lasst uns. Zuerst das Lasst uns des Glaubens, das Lasst uns der Hoffnung und das Lasst uns der Liebe. Und wir spüren, wie groß und wie wunderbar das ist. Wir kennen das Wort des Paulus. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte von ihnen aber ist die Liebe. Vom Glauben heißt es, so lasst uns hinzutreten in der vollen Gewissheit des Glaubens. Lasst uns hinzutreten. Das war im alten Bund nicht möglich. Das wird uns jetzt geschenkt auf dem neuen und lebendigen Wege. Wir dürfen hinzutreten in die Gegenwart unseres Gottes. Gott ist gegenwärtig. Aber wie? In der Vollgewissheit des Glaubens. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Ohne Glauben kann man ihm nicht nahen. Und bei dieser Vollgewissheit des Glaubens, in der wir ihm nahen sollen, werden einige Aussagen gemacht. Das erste ist, mit einem wahrhaftigen Herzen. Da spüren wir der ganzen Botschaft der Bibel, wie sehr es doch auf unser Herz ankommt. Er hat unsere Herzen gereinigt, durch den Glauben. Im Wege des Glaubens wird unser Herz immer wieder gereinigt. Mit wahrhaftigen Herzen. Wesenhaft. Es ist immer etwas Göttliches. Wir spüren, wir bekommen auf dem Wege des Glaubens ein neues Herz. So wie Paulus es im Gebet Epheser 3 ausdrückt, dass der Christus durch den Glauben völlig unsere Herzen bewohnt. Vielleicht dürfen wir an die Sprüche noch denken. Bei dem weisen Salomo finden wir das Wort, Gott sagt es durch ihn. Gib mir, mein Sohn, meine Tochter, was? Dein Herz. Das Herz ist die Lebenszentrale. Wer unser Herz hat, der hat uns ganz. Und darum ist es entscheidend, wem wir unser Herz geben. Und unser Herz ist ein großer Kampf, Geschwister. Die Welt möchte unser Herz haben. Satan möchte unser Herz haben. Warum hat Satan euer Herz erfüllt? Wird ein Ehepaar gefragt. Aber Gott möchte unser Herz haben. Und wir dürfen es ihm geben. Mit wahrhaftigen Herzen, die Herzen besprengt, finden wir ja einige Male in der Bibel, dieses Besprengtsein mit dem Blut Christi Jesu. Kann sich nur durch den Glauben vollziehen, aber der Glaube ist immer die Wesenhaftigkeit, die Wirklichkeit. Ein weiteres, wir sollen hinzutreten, gereinigt vom bösen Gewissen. Ach, es ist wunderbar, wie Gott uns doch gestaltet hat, unser Leben. Dass wir ein Herz haben, eine Seele, einen Geist. Für alles ist das Herz die Zentrale. Dann hat uns Gott noch ein Gewissen gegeben, ein Mitwisser, der uns oft ermahnt. Weil so manches geschieht, haben wir dann ein böses Gewissen, ein schlechtes Gewissen. Nun gibt es durch das Blut Jesu diese Reinigung vom bösen Gewissen. Und das brauchen wir, Geschwister, dass wenn wir in die Gegenwart Gottes treten, nichts mehr ist, was uns anklagt. Das ist eine Botschaft, Hebräer 9, Vers 14 steht es. Durch den ewigen Gottessohn auf diesem neuen und lebendigen Wege haben wir auch eine Reinigung vom bösen Gewissen. Und ein weiteres Hinzutreten in der Gewissheit des Glaubens, den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Nun ja, wird in erster Linie nicht an die Körperpflege gedacht sein, aber auch die ist wichtig, sollte immer wieder da sein. Aber es geht um das Innere, Geist, Seele, Leib. Ist ja das Ziel Gottes, einmal vollkommen darzustellen. Und da gibt es eben jetzt schon dieses wunderbare Reinigungsbad durch das Wort Gottes, das wir immer wieder annehmen dürfen, den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Das Zweite, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unbeweglich festhalten. Ein Bekenntnis der Hoffnung. Wir sollen immer wieder bereit sein zu dem Bekenntnis der Hoffnung, die in uns ist. Wir haben ein großes Hoffnungsgut, das Gott uns anvertraut hat. Und sollten davon auch immer wieder ein Bekenntnis ablegen. Aber wir können das Bekenntnis nur dann ablegen, wenn wir das andere beachten, was noch dabei steht. Wir sollen dieses Gute Hoffnung unbeweglich festhalten. Wir kennen alle diesen wunderbaren Namen, Römer 15 steht es, Vers 13 oder 14, der Gott der Hoffnung aber. Wir haben unsere Hoffnung nicht aus uns selbst, unsere Hoffnung ist von ihm, dem Gott der Hoffnung. Denn die Hoffnung begründet sich, wie es weiter heißt, treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Wenn unsere Hoffnung nur unser Wunschgebilde wäre, es wird verrauchen, wie der Nebel. Aber unsere Hoffnung hat einen Grund, die Verheißung Gottes. Und dafür ist er, unser Herr, das Ja und das Amen. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unbeweglich festhalten. Ein drittes, und lasst uns aufeinander Acht haben zum Ansporn, zur Anreizung der Liebe und zu guten Werken. Ganz praktisch, unsere Bibel. Nachdem Kapitel vorher so viel Reichtum des Christus gezeigt wird, nur ganz praktische Dinge. Aufeinander Acht haben. Naja, dann sehen wir die Fehler und die Ungeschicklichkeiten und was alles. Und der Text sagt, Acht haben aufeinander zur Anreizung, zur Liebe und zu guten Werken. Ich möchte einfach mal ein kleines Geschichtchen erzählen. Ich habe es von Bruder Manfred Messinger. Ich glaube, er war zu einem auswärtigen Dienst in der Schweiz. Da kam ein Bruder zu ihm und sagte, oh, heute habe ich einen schweren Tag. Ja, was denn? Meine Schwiegermutter wird 70 Jahre alt. Die ganzen Jahre hat es nie geklappt mit dieser Frau. Und heute muss ich zu diesem Geburtstag gehen. Er war richtig bedrückt. Da sagte Manfred Messinger, hör mal zu. Jetzt gehst du das nächste Blumengeschäft und kauf 70 schöne dunkelrote Rosen. Und dann wirst du deiner Schwiegermutter diese 70 rote Rosen überreichen. Und wenn das Geld nicht langt, ich gebe dir den Rest. Naja, er hat diese Rosen gekauft. Hat sie ein paar schöne Worte zurechtgelegt und hat sie seiner Schwiegermama überreicht. Und was hat er nachher erzählt? Von nun an hat er eine neue Schwiegermutter gehabt. Ja, irgendeinen Weg der Liebe zu finden. Anreizung der Liebe, aber auch Anreizung zu guten Werken. Gute Werke, Agathos, sittliche gute Werk. Ja, das heißt irgendwie für uns alle, liebe Geschwister, Vorbild für andere zu sein, andere zu ermuntern, anzureizen. Noch kurz einige Gedanken zum dritten Punkt, wie wir es vermögen. Die Heilsmittel, die Gott uns gegeben hat. Das erste, was uns da der Text sagt, Vers 25, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei etlichen Sitte ist. Damals. Heute auch. Es ist so wichtig, teilzuhaben, an der Gemeinschaft der Heiligen, einzutreten in die Versammlung Gottes, weil Gott uns in der Versammlung immer irgendwie segnen will. Und wenn es nicht nur das Wort ist, dann mag es durch irgendeine Begegnung sein, ein Händedruck, ein Wort, das der eine dem anderen vielleicht noch sagt. Wenn wir nicht in der Versammlung sind, können wir das alles nicht erleben. Wir kommen in eine Gemeinde, da sind überwiegend alte Leute. Das ist einige Jahre her, da war ein Bruder damals 96 Jahre alt. Er sagte mir, Bruder Kernchen, soweit es an mir liegt, ich werde keine Versammlung versäumen. Ein 96-Jähriger, ich werde keine Versammlung versäumen. Und sagte mir, einmal habe ich eine Versammlung versäumt und das tut mir heute noch leid. Und das lag ja 40, bald 50 Jahre zurück, zwar im Krieg. Berlin, die Hungersnot, er hat einen kleinen Garten gehabt. Es war eine große Trockenheit, wenn er nicht gießt, will kaum eine Ernte sein und er braucht es für seine Familie. Er ging also nicht in die Versammlung, um seinen Garten zu versorgen. Nach 40 Jahren sagte er, es tut mir heute noch leid. Ich werde keine Versammlung mehr versäumen. Dann hat das Wort ja noch einen besonderen Klang. Es ist ein besonderes Wort im Griechischen. Epigenagoge. Kommt nur zweimal vor. Der andere Stelle steht 2. Thessalonicher 2, Vers 1. Da ist es unser Versammeltsein hin zu ihm. Wenn die Gemeinde zu ihm hin entrückt wird. Der Gedanke ist also hier, unsere Versammlung sollte so sein, Geschwister, dass sie immer eine Ausrichtung hat zu ihm, dem wiederkommenden Herrn.
Und nun kommt die Ermunterung oder die Ermahnung. Also wir sollen das Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei etlichen Sitte ist, sondern einander ermahnen, einander ermuntern. Das Wort, das da gebraucht wird, Parakaleo, kommt 109 Mal im Neuen Testament vor, wird oft ja mit ermahnen gebraucht und viele sehen dann den Zeigefinger. Ich brauche darum lieber das Wort ermuntern, da ist kein Zeigefinger dabei. Beides Male der gleiche Sinn, der gleiche Gedanke. Ich habe mir die Stellen einmal angesehen nach dem griechischen Wörterbuch und habe gefunden, dass dieses Wort Parakaleo zumindest 5 verschiedene Bedeutungen hat. Das eine, das ist wohl der Grundsinn des Wortes, einen anderen herbeirufen. Apostelgeschichte 28, 20 hätten wir das Wort. Andere herbeirufen zu einem Gespräch. Dann das Wort ermahnen oder ermuntern. Da gibt es ja eine besondere Gnadengabe, die Gnadengabe der Ermunterung oder Ermahnung. Dann kann man das Wort auch wiedergeben mit Bitten, indem ich einen anderen bitte. Eine weitere Möglichkeit, man gibt das Wort wieder mit Zusprechen, dem anderen einen Zuspruch zu geben. Und ein 5. noch, man kann es gebrauchen, einander zu trösten. Tröstet einander mit diesen Worten. Und dann noch kurz ein Gedanke. Wer tut diesen Dienst der Ermahnung, der Ermunterung, des Zuspruches? Ich habe auch wieder 5 Möglichkeiten gefunden. Das erste, Gott tut es selbst und auch sein Christus. 2. Thessalonicher 2, die letzten Verse. Das ist vielleicht das, was wir am seltensten erleben, dass wir wann und dann mal auch eine direkte Ermunterung, einen direkten Zuspruch vom Herrn bekommen. Ein zweites, und das dürfen wir immer wieder haben, es wurde schon erwähnt, er ist der Gott der Ermunterung, wir haben die Ermunterung durch die Schrift. Immer wenn wir die Bibel lesen, gibt es eine Ermahnung, eine Ermunterung, einen Zuspruch. Ein drittes, Paulus tut den Dienst, Epheser 4, Vers 1. Ich ermahne euch, ich ermuntere euch. Ein viertes, das, was unser Text sagt, wir sollen einander diesen Dienst der Ermunterung, diesen Dienst des Zuspruches tun. Ja, das wäre etwas Schönes, wenn wir das so ganz persönlich übernehmen würden. Mir ist ein Wort dazu wichtig. Es steht in Römer 15, Vers 14. Da heißt es, ich bin aber meine Brüder auch selbst betreff euer überzeugt, dass auch ihr selbst voller Gütigkeit seid, erfüllt mit aller Erkenntnis und fähig auch einander zu ermahnen. Also vor dem Wort der Ermahnung steht, dass ihr selbst voller Gütigkeit seid. Also wenn du einen anderen ermahnen willst, ermuntern willst, dann denke daran zuerst voller Gütigkeit. Dann wird das Wort ankommen. Das zweite, erfüllt mit aller Erkenntnis. Ohne eine gesunde Erkenntnis Gottes wird auch der Dienst der Ermunterung nicht ankommen. Nur was aus dem Herzen Gottes herauskommt, kann den anderen erreichen. Und so kann man dann diesen Dienst tun. Und dann gibt es noch eine 5. Möglichkeit, diesen Dienst der Ermunterung zu tun. Da heißt es im Hebräer 3, Vers 13, ermuntert, ermahnt euch selbst. Das ist auch schön, wenn man sich selbst diesen Dienst tun darf. Nun kommt noch der letzte Punkt. Unsere Zeit ist dann auch um. Also wir sollen einander ermahnen, einander ermuntern. Und das umso viel mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Das ist das Ziel von all dieser praktischen Ermunterung, die der Hebräerbrief uns jetzt gegeben hat. Dass unser Blick hingerichtet ist auf diesen Tag. Und dieser Tag ist ja der Tag der Wiederkunft unseres Herrn. Im gleichen Kapitel schreibt ja dann der Schreiber vom Hebräerbrief noch: Denn noch über ein gar kleines, und der Kommende wird kommen und nicht verziehen. Er hat also einen Namen, unser Herr, neben seinen anderen Namen, und der heißt der Kommende. Und so heißt es schon im Psalm 118, übersetzt wird meist gesegnet, der da kommt. Wörtlich heißt es, gesegnet der Kommende, sein Gottesname. Er ist der Kommende. Der Text sagt, dass er bald kommt. Und die Bibel sagt uns ja, liebe Geschwister, nicht, dass wir rechnen sollen, sondern dass wir auf die Zeichen der Zeit achten sollen. Und wenn wir ein wenig mit offenen Augen durch die Zeit gehen und die Dinge der Zeit beachten, dann merken wir, ach ja, wir haben viele Hinweise, dass es stimmt, was wir manchmal singen: Bald kommt der Herr, der Kommende wird kommen. Also auf diesem wunderbaren neuen und lebendigen Weg, den er uns eingeweiht hat, er selbst, den wir nun beschreiten dürfen, hinein in die Gegenwart Gottes. Mit all diesen Ermunterungen, die in diesem Text drin stehen, ist eben das Ziel der Ermunterung, dass wir einen ganz bestimmten Tag immer wieder im Auge haben, dass wir eine innere geistige Schau haben. Wir gehen dem Tag entgegen, da wir ihn sehen werden, wie er ist. Und dann sagt der Text, dann werden wir ihm gleich sein. Und der nächste Vers sagt uns dann, wer diese Hoffnung hat zu ihm, der reinigt sich selbst, gleich wie er rein ist. Und darum ist diese wunderbare geistige Schau, die der Text uns vermittelt, so wichtig. Er kommt bald. So, damit hätte ich die Zeit einigermaßen eingehalten. Ja, wir wollen dann zusammen beten. Lieber Vater in dem Himmel, wir möchten dir wieder herzlich danken, dass wir dir nahen dürfen, in dem Namen deines geliebten Sohnes, des Herrn Jesus Christus. Wir möchten dir danken, Herr Jesu, dass du uns den Weg eingeweiht hast, diesen neuen und lebendigen Weg, in dem wir herzutreten dürfen, in deine Gegenwart und in die Gegenwart des Vaters. Nimm uns in diesen Reichtum hinein. Lass uns Acht haben auf dich und auf dein ganzes Wort. Und schenke uns allen diese wunderbare geistige Schau, dass du der Kommende bist. Und dass wir dich für bald erwarten dürfen, lieber Herr. Ja, dass wir mit all deinen Heiligen immer wieder rufen dürfen, beten dürfen, komme bald, Herr Jesu. So nimm auch Dank für unser Beisammensein, das du uns heute Morgen geschenkt hast. Habe du dein gutes Werk in uns allen. Schenke es mir, schenke es uns allen, dass deine Worte auch in uns Geist und Leben werden. Amen.